Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.
This is Anna Schäpeler Lette, the eldest daughter of Wilhelm Adolf Lette. She becomes president of the Lette Association.
Jana Hase, Bibliothekarin der Campusbibliothek Bibliolette, führt durch den Alt- und Neubau des Lette-Vereins in Berlin, einem 1866 zunächst für Frauen gegründeten Berufsausbildungszentrum. Im Foyer Zwischenhalt an der Porträtbüste von Anna Schäpeler Lette, der ältesten Tochter von Wilhelm Adolf Lette, Gründer des Lette-Vereins. Anna Schäpeler Lette war nach ihrem Vater die Vorsitzende des Vereins und wirkte über 20 Jahre für die Gründung von Schulen, in denen Frauen in unterschiedlichen Berufen ausgebildet wurden. In Handel, Gewerbe, Technik etc. Jana Hase begleitet eine Gruppe, bestehend aus Engagierten in IDA-Einrichtungen und aus Europa eingeladenen ExpertInnen. Im Rahmen von Erasmus Plus geben Letztere eine geballte Woche lang ihr Wissen an die IDAs weiter. Frage in die englischsprachige Runde: Wie wirkt die Porträtbüste von Anna Schäpeler Lette auf euch?
She looks powerful.
A little bit intimidating, I think.
Anna Schäpeler Lette sieht kraftvoll aus, ein wenig einschüchternd.
Your impression?
Yeah, she's a bit stern.
Ja, sie ist etwas ernst, richtig?
Do you have such a lady in your...
Yes, actually, we have Thora Melstedt in Iceland, who founded the first women's school.
Rakel Adolfsdóttir, Mitarbeiterin der Women's History Archives in Reykjavik auf Island, kannte eine ähnliche Büste von Thora Melstedt, 1823 bis 1919, Gründerin der ersten Frauenschule dort. Vielleicht kannten sich Thora und Anna. Immerhin waren beide fast gleich alt und in ähnlichen Bereichen aktiv. Co-Organisator dieser Erasmus-Plus-Woche und DDF-Mitarbeiter Marius Zierold bittet noch um ein Gruppenfoto, noch vor dem Mittagessen in der Kantine des Lette-Vereins. Und weiter geht es mit The Power of Networking, der Kraft des Netzwerkens, über Zeiten, Generationen und Ländergrenzen hinweg. Aus ganz Europa sind sie angereist, um ihr Wissen mit den IDA-Einrichtungen zu teilen. Zentrale Programmpunkte waren offizielle Workshops zum Weitergeben von Wissen. Auf dem Nebenprogramm standen kurze Besuche in sehr unterschiedlichen Einrichtungen und Sammlungen. Das Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum, die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, aber auch IDA-Einrichtungen wie das FFBITS, der Spinnboden und die Gender-Bibliothek an der Humboldt-Universität. The Power of Archiving, The Power of Meeting. Dabei werden Traditionen erinnert und fortgeführt.
Listen to the Archive.
My name is Clara Scholz. I'm the librarian here. I'm in charge here for...
In der Gender-Bibliothek der Humboldt-Universität begrüßt Bibliothekarin Clara Scholz die bildungsreisenden ArchivarInnen. Unter ihnen auch Karin Alexander, Gründerin und Pionierin dieser Bibliothek und Informations- und Dokumentationsstelle. Doch leider wurde diese Stelle nach Karins Verrentung gekürzt. Eine große Herausforderung für Clara und Nikita, die studentische Hilfskraft. Gemeinsam arbeiten sie 30 Stunden in der Woche. Viel zu wenig für den Arbeitsaufwand, für Anfragen von JournalistInnen und Studierenden. Aber am meisten leidet die Archivarbeit selbst, was Clara Scholz sehr bedauert. Sie hat Anschauungsmaterial zusammengestellt und bittet zum Besuch in Kleingruppen in die kleine Bibliothek. Auch eine Fundgrube für die Universitäts- und Geschlechtergeschichte der DDR.
And what is the most suffering is the archive work, which is very sad. And yesterday I prepared a very small rudimentary overview because
ein Side-Act und heimlicher Höhepunkt dieser Woche war die feierliche Gründung von Eleonor, einem europäischen Netzwerk für feministische, lesbische, queer und LGBTQIA+-Bibliotheken. Archive, Dokumentationszentren, Expertinnen und Dachorganisationen, die sich emanzipatorischer Bildungsarbeit verpflichtet haben. Marius Zierold.
Vor 5 Jahren, also 2020, haben wir angefangen, uns online zu vernetzen. Über Ländergrenzen hinweg, über Sprachbarrieren und ganz unterschiedliche Arbeitskontexte. Damals gestartet ist es noch als Initiative mit dem Namen MetaEU. Inzwischen ist daraus ein echtes Netzwerk geworden. Mit Menschen, mit Vertrauen, mit Expertise, mit gemeinsamen Projekten und vor allem mit dem Wunsch, feministische Erinnerungen nicht einfach nur zu bewahren, sondern eben aktiv und in dem Fall europäisch mitzugestalten. Am Mittwochabend, dem 14.05.2025, haben wir dieser Initiative dann einen Namen gegeben und somit ein Netzwerk daraus gemacht. Und zwar heißt es jetzt Eleanor Feminist Memory in Action. Das war ein ganz besonderer Moment, denn damit haben wir auch ein gemeinsames Selbstverständnis sichtbar gemacht. Wir haben ein Manifest verabschiedet, das beschreibt, was uns verbindet und was wir gemeinsam vorhaben. Es geht darin um Werte, um Zusammenarbeit und darum, wie wir feministische Erinnerungen lebendig halten und weiterentwickeln wollen. Ich spreche heute hier nicht allein, sondern als Teil einer größeren Gruppe. Als eine Stimme von vielen, die Eleanor über 5 Jahre lang möglich gemacht haben und die das Netzwerk auch in Zukunft weitertragen werden. Ja, und online findet man uns unter eleanor.network mit dem Manifest, mit dem Namen und mit dem Logo.
Nicole Pobiatsch hat dieses Erasmus-Plus-Projekt zusammen mit Marius Zierold, Margarete Kees und Karin Alexander geplant und organisiert. Die erste Idee entstand im Sommer 2023. Im Herbst gab es das Mandat vom IDA-Dachverband, im Februar 2024 Antrag und Bewilligung, bis es dann im Sommer 2024 starten konnte, mit einer Laufzeit von 14 Monaten. Nicole Pobiatsch kennt solche Prozesse. Sie ist Mitarbeiterin bei Denkträume in Hamburg und hat auch diverse DDF-Projekte betreut.
Also es klang einfach toll und ich hatte so Lust drauf, die Menschen einfach zusammenzubringen, die oft auch von den Online-Meetings schon kannte oder zumindest vom Sehen her kannte. Und ja, so ist es eigentlich entstanden, dass ich dann in die Organisationsgruppe mit hineingekommen bin. Also der zweite große Meilenstein ist ja mit dieser Woche jetzt abgeschlossen. Das Projekt umfasste ja 2 Teile. Das eine waren Mobilitäten, das heißt Personen aus IDA-Einrichtungen in Deutschland hatten die Möglichkeit, ins europäische Ausland zu reisen zu eben ähnlichen Einrichtungen. Und da haben wir 15 Personen auf Reisen geschickt, ganz verschieden. Also Tallinn war dabei, Blagoevgrad in Bulgarien, Prag, Wien, Göteborg in Schweden, Brüssel, Barcelona, Bologna und ich glaube, ich habe nichts vergessen, aber bestimmt habe ich auch einen Ort noch vergessen. Ah ja, Luxemburg. Es waren so Job-Shadowings, wo die Personen eben uns, die Reisenden, so ein bisschen gucken könnten, wie läuft das eigentlich in anderen Einrichtungen, sich vernetzen konnten, da Austausch stattgefunden hat, das war ganz toll. Und der zweite Schritt diese Woche war eben, dass die Expertinnen aus diesen Einrichtungen also nach Berlin zusammengekommen sind, um eben dort auch nochmal ein Programm anzubieten und dann Austausch auch mit IDAS und quasi nochmal das Wissen weiterzugeben auf einer breiteren Ebene.
Listen to the Archive.
We are part of Caladona, which is a feminist space that was founded in the 80s, like as a part of like the feminist activist movement in like its grassroots word.
Rebecca Schmitz-Robles und Laura Casellas vertreten das Ca La Donna in Barcelona, katalanisch für Haus der Frau. Dieser feministische Raum wurde in den 80er Jahren von Aktiven gegründet, ähnlich wie in den anderen europäischen Grassroots-Bewegungen. Sie besetzten einen öffentlichen Raum, verhandelten mit der städtischen Verwaltung, bekamen die erste Wohnung, in der das Haus der Frau Quartier bezog, und nach vielen Ortswechseln befindet es sich nun an einem Ort, in dem auch andere Projekte wirken. Carla Donner betreut ein Dokumentationszentrum mit Bibliothek und Archiv. Rebecca und Laura teilen sich eine Stelle und halten den Betrieb am Laufen, mit vielen Freiwilligen. Dabei sind sie nach wie vor unabhängig, nicht voll von der Stadt finanziert. So wurde das Gebäude von der Stadt zwar zur Verfügung gestellt, aber viele Unterhaltskosten müssen übernommen werden. Ein Balanceakt. Das Cala Dona liegt im gotischen Viertel, im Herzen von Barcelona, in einem neu gestalteten alten Haus, das auch zur Reflexion über epocheübergreifende Feminismen einlädt. Rebecca und Laura aktivieren ihr Archiv, organisieren etliche Aktionen rund um das Material. Und das bereitet Freude, lässt Freundschaften entstehen und die Gemeinschaft wachsen. Und manchmal fühlt sich das dann alles nicht mehr wie Arbeit an, sondern wie ein Treffen mit FreundInnen. Den Kern bildet eine loyale Gruppe, die sich keine Sorgen macht über einen Mangel an neuen Interessierten und Mitwirkenden. Das freut auch die Älteren, denn die junge, nachwachsende Generation, ja auch sie will Verantwortung tragen für Tradition und nach neuen Wegen suchen.
Then we also have a book club where we read both books and archival material.
Im Cala Dona wird auch ein Buchclub veranstaltet, wo Bücher und Archivmaterialien gelesen werden. Gestern, als sie in Berlin waren, haben sie eine Veranstaltung verpasst. Ja, und gerade haben sie erfahren, dass sie wundervoll war. Diese Reihe behandelt Feminismus und Diktatur und die Erfahrung von homosexuellen Lebensweisen in der Franco-Zeit.
Also für mich waren die Kolleginnen aus Barcelona jetzt, Laura und Rebecca, sehr inspirierend, weil sie gerade vorhin vor der Mittagspause erzählt haben, auch wie ihr Kontakt mit der Community abläuft, wie das ist und auch wie sich das anfühlt und wie inspirierend das ist. Und ich muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt und ich habe es Ihnen jetzt auch nochmal gesagt beim Mittagessen, das ist ja etwas, was natürlich bei Ihnen ganz anders läuft als jetzt zum Beispiel bei uns. Aber es ist wirklich schön zu hören, dass da auch wirklich junge Leute sozusagen so engagiert sind und auch den persönlichen Kontakt zu einem interessierten Publikum aufbauen und aufrechterhalten können. Das ist wirklich, wirklich großartig, ja.
War doch toll, wie Sie das vorhin erzählt haben.
Ja, unglaublich.
Andrea Gruber und Andrea Reisner halten die Archivfäden bei Ariadne in Wien zusammen.
Und das ist die frauen- und genderspezifische Informations- und Dokumentationsstelle an der Österreichischen Nationalbibliothek.
Wie lange gibt es euch schon?
Seit 1992.
So lange seid ihr auch dabei?
Im Herzen ja, aber ich bin dabei seit 2020.
So Andrea Gruber und Andrea Reisner.
Und ich bin noch ganz neu, September letzten Jahres, dazugestoßen. Also ich war lange Zeit Journalistin und habe dann vor kurzem, weil ich den Beruf wechseln musste, weil meine Zeitung, die Wiener Zeitung, leider in Print eingestellt wurde, als Randbemerkung, ich habe dann eine Ausbildung als Bibliothekarin gemacht und so bin ich dann zu dieser Stelle gekommen.
Und du, Andrea?
Ich habe auch die Ausbildung zur Bibliothekarin gemacht, ein bisschen früher schon, und habe Politikwissenschaft und Gender Studies studiert. Und die Kombination eignet sich natürlich wunderbar, um in einer feministischen Stelle zu arbeiten.
Wie ist Ariadne entstanden? Gab es da auch eine Art Graswurzelbewegung und unermüdliche VorkämpferInnen, die beharrlich die rettenden Fäden hinein in die österreichische Nationalbibliothek gesponnen haben?
Das ist eine sehr spannende Frage. Dass es an der Nationalbibliothek ist, war von Anfang an gar nicht so klar. Es hat wie in anderen Städten und Ländern schon spezialisierte Archive, autonome Bibliotheken, Frauenvereine gegeben, die ihre Materialien gesammelt haben. Und zur gleichen Zeit, also Mitte der 80er Jahre, sind auch die Frauenforschungen auf der Universität und außeruniversitär immer mehr geworden. Und man hat dann festgestellt, okay, es gibt einen Bedarf, dass man nicht nur die spezialisierten Archive hat, die ihre Themen sehr, sehr gut abdecken können in die Tiefe, sondern dass es auch etwas gibt, das kollektiv sammelt, dass es eine Stelle gibt, wo Literatur nachgewiesen wird, damit man die recherchieren kann und damit auch die Publikationen neu erfasst werden. Denn vieles ist früher unselbstständig erschienen, auch wissenschaftliche Ergebnisse als Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften und Sammelwerken, und dafür waren die Kataloge nicht gemacht. Das heißt, es hat einen großen, großen Bedarf gegeben, Literatur zu finden und suchen zu können.
Und bei euch findet Frau und Mann jetzt alles?
Alles. Genau, da war eben die Überlegung, macht man eine eigenständige, autonome Einrichtung, die halt von Grund auf neu gebaut wird, wo man Infrastruktur halt schafft, oder wird das Teil einer größeren Einrichtung, wo man schon auf was aufbauen kann, und die Wahl fiel dann auf Letzteres. Das heißt, das hat eine Studie gegeben, und da hat eben dann die spätere Gründerin der Ariadne, also eine der ersten beiden Ariadne-Frauen, diese Studie durchgeführt und hat eben ergeben, es braucht da wirklich was, wo man strategisch wissenschaftliche Literatur sammelt und suchen kann. Und die haben das dann aufgebaut. Also es ist keine Grassroots-Bewegung im klassischen Sinn gewesen, aber genau.
Nichts geht über das Original.
Dazu gehört auch, dass wir in den Bücherspeicher gehen, der unter dem Heldenplatz in Wien sich über mehrere Stockwerke in die Tiefe erstreckt. Sehr groß ist natürlich. Und wir dürfen dort auch unsere Quellen daraus natürlich beziehen. Und so allein dieser Umfang, es ist sehr viel Material. Ich persönlich habe ein Faible für historische Zeitungen, weil da einfach wahnsinnig viel teilweise auch Verstecktes drin ist. Also es gibt natürlich einerseits die klassischen Zeitschriften, die auch aus der Frauenbewegung, aus verschiedenen Vereinen heraus entstanden sind, aber auch sozusagen alles, was einfließt in andere Publikationen, wo man das vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick sieht. Und wo aber eigentlich viele Journalistinnen auch aktiv waren. Also ein Beispiel, das ist natürlich jetzt ganz klar für mich, dass ich als Beispiel eher die Wiener Zeitung nennen muss, weil ich mich einfach so lang in einem anderen Kontext mit der Geschichte der Wiener Zeitung, gegründet als Wienerisches Diarium 1703, beschäftigt habe. Und man glaubt immer, da arbeiten nur Männer und das ist eine rein männliche Redaktion. Es gibt aber dann immer wieder Frauenfiguren, die herausstechen, und es gibt wirklich viele. Aber eine, die ich persönlich sehr gern mag, ist die Frieda Uhl. Das war eine frühe Journalistin, Tochter des damaligen Chefredakteurs, die dann ein bisschen Bekanntheit hatte, weil sie mit August Strindberg verheiratet war. Aber meiner Meinung nach sollte sie für ihre Leistungen mehr Bekanntheit erlangen.
So I'm at the Women's History Archives in Iceland. It is now part of the National and University Library there.
Und weiter mit den europäischen Stimmen. Rakel Adolfsdottir aus Island. Sie arbeitet in den Women's History Archives in Reykjavik, die nun Teil der National- und der Universitätsbibliothek sind. Alles begann 1975 in der Wohnung von Anna Sigurðardóttir im vierten Stock eines Wohnblocks. Im selben Jahr, 1975, wurde auch die Nationalbibliothek gebaut. Und Anna Sigurðardóttir und die Mitbegründerin des Archivs träumten von einem permanenten Ort. 1996 wurde dieser Traum dann Wirklichkeit und das Archiv zog in diesen Neubau. Nun ist Rakel die einzige Mitarbeiterin dort, verantwortlich für die Archivierung, für Einführungen, Vermittlung. In der Nationalbibliothek arbeiten sehr versierte Mitarbeiterinnen, die ihr bei der Digitalisierung, Webformatierung und vielen Fragen weiterhelfen. Rakel hat eine Vollzeitstelle und arbeitet rund 37 Wochenstunden.
So, and how many hours do you work in a week?
That has been, I work full 100%. But I can't remember how many hours that is, like 37.
Seit 1996 ist Rakels Stelle im Women's History Archive staatlich finanziert, über die National- und Universitätsbibliothek, nach einer längeren Zeit der Unsicherheit und Unterfinanzierung.
And did you get support by the state?
Yes. Mm-hmm. It's now just fully funded by the state through the National and University Library. At first it was a bit shaky and not fully funded in 96. But now one position is fully funded.
Auf welche Archivalien seid ihr besonders stolz? Ha, da könnte Rakel endlos erzählen. Eine der größten Sammlungen gibt es zum Women's Day Off, dem ersten Frauenstreik am 24. Oktober 1975, im internationalen Jahr der Frau. Flyer, Poster, Reden, Logos Und am bekanntesten ist aber das Red Stocking Movement.
Oh, that's such a good question. Now I could go on and on. We have a vast collection. And we have a very good one, I think. One of the biggest ones is the Women's Day Off, or the first women's strike on 24th of October 1975. Everything that made into making it happen, flyers, posters, speeches, logos, everything like that. One of the most famous, or like the most sort of well-known one, is also the Red Stocking Movement.
Die sogenannte Rotstrumpfbewegung entstand Ende der 1960er Jahre in New York City. Und der Name ist eine Anspielung an die diffamierend gemeinte Bezeichnung Blaustrümpfe für Frauen, die intellektuell das Patriarchat im 18. und 19. Jahrhundert herausforderten. Auch die Red Stockings bildeten Netzwerke gegen patriarchale Männlichkeiten weltweit. Im Archiv in Reykjavik wurden 1000 unterschiedliche Objekte digitalisiert, die online gestellt wurden. Außerdem im Fundus Archivalien zur 1907 gegründeten Women's Rights Association, Briefe, Reden der ersten Frauen im isländischen Parlament in den 1920er, 30er Jahren. Rakel könnte endlos fortfahren.
Then we've digitized over 1000 different items from it that's available online now. But then we also have the Women's Rights Association founded in 1907. We have a lot of different. We have the letters from the and speeches from the first and second women in Parliament in Iceland in 1920s and 30s. We have also workers and women, yeah, all kinds of things, really. So, I could go on and on.
Bei Island denken viele auch an Björk und Pionierinnen der elektronischen Musik. In der Nationalbibliothek gibt es ein Musikarchiv, aber ob sie dort gesammelt werden? Vielleicht hat Björk auch ein Privatarchiv? Fragen über Fragen. Solange Jacquard ist für Bibliothek, Benutzung und Erschließung zuständig im Archiv zur Geschichte der Schweizerischen Frauenbewegung, das sich in Worblaufen im Kanton Bern befindet und von der Gostelli-Stiftung getragen wird. Die Stifterin, Marthe Gostelli, wurde fast 100 Jahre alt und starb im Jahr 2017. Sie war auch im Bund Schweizer Frauenorganisationen organisiert.
Als sie in Rente ging, hat sie das, also mit 65, hat sie das Archiv gegründet und konnte ihr eigenes Wohnhaus dafür zur Verfügung stellen. Also wir sind auch in einer schönen Villa, ein bisschen außerhalb von Bern, neben einem Bauerngut, wo Marthe Gostelli aufgewachsen ist. Und immer mehr Zimmer wurden dann zu Archiv und Bibliothek. Und sie hatte am Schluss nur noch ein Zimmer und bis zu ihrem Lebensende hat sie sich für die Frauen engagiert und auch für die Studierenden, die gekommen sind, und hatte auch viele internationale Beziehungen gepflegt. Und genau, die Mitarbeiterin, ich habe eine Mitarbeiterin, Monika Bill, sie arbeitet schon seit 20 Jahren im Archiv, und am Schluss mussten sie ihr dann auch, also Marthe Gostelli, auch ein bisschen helfen oder mit ihr spazieren gehen, mit ihren zwei Hunden spazieren gehen und so weiter. Genau.
Also sie hat ihr Leben praktisch diesem Archiv gewidmet.
Ja. Der Schwerpunkt des Gostelli-Archivs ist Frauengeschichte und Frauenbewegung in der Schweiz vom späten 19. Jahrhundert bis heute. Also unser größter Bestand, und den finde ich einfach allgemein toll, ist der große Bestand vom Bund Schweizerischer Frauenorganisation. Der existiert seit 1900 und er existiert noch heute. Er hat 1999 den Namen gewechselt und heißt jetzt Alliance F und ist immer noch sehr politisch aktiv in der Schweiz. Alle Forscherinnen und Studentinnen und so weiter, die zu uns kommen, finden eigentlich zu jedem Thema etwas in diesem großen Bestand. Der umfasst etwa 1000 Schachteln, mehr als 1000 Archivschachteln. Das ist so ein Riesenbestand. Aber natürlich habe ich auch sonst ganz viele tolle Archivalien, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Aber wir haben zum Beispiel auch etwas ganz Besonderes, ist eine Puppe, eine Sascha Morgenthaler Puppe. Und die trägt eine Uniform und die hat Arbeitskleidchen, also die Uniform von der Pflegerinnenschule und Frauenspital Zürich. Einerseits hat sie ein Arbeitskleidunggewand, also mit Mantel, und auch Sonntagskleidung, die wir noch dazu haben. Und die ist sehr schön, die Puppe.
Ja, aber das sind ja so Dinge, wo du denkst, das sind Schätze, die müssen ans Licht kommen.
Ja, genau.
Sascha Morgenthaler, 1893, in Bern geboren und 1975 in Zürich gestorben. Sie war Künstlerin, Puppenmacherin und Geschäftsfrau. Der Bund Deutscher Frauenvereine war die Dachorganisation der bürgerlichen Frauenbewegung. Was lässt sich zum Bund der Schweizerischen Frauenorganisation sagen?
Genau, der war eher bürgerlich orientiert oder wurde halt auch von der alten Frauenbewegung gegründet. Und es gab dann auch immer Diskussionen, wer ist dabei, wer nicht. Wir haben aber auch einen großen Bestand vom Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenverein. Und die Gründung von diesem Verein war noch eine Generation zuvor. Und die haben dann auch nicht in diesem Dachverband vom Bund der Schweizerischen Frauenorganisation mitgemacht. Also auch da gab es schon Diskussionen. Und dann natürlich später auch mit anderen, auch politischen Frauenorganisationen.
Und wie wirkte dieser Bestand auf dich?
Sehr säuberlich. Also wir haben wirklich etliche Schachteln voll mit Protokollbänden. Und das ist natürlich alles ganz schön aufgeschrieben, wie wir es heute nicht mehr so kennen, weil wir alles auf dem Computer schreiben, Protokolle und so weiter. Aber sie hatten auch, und das stellen wir jetzt auch immer bei der Führung aus, sie hatten auch für die Frauen im Bund, war es auch immer ganz wichtig, so ein amüsanten Teil oder einfach auch einen Teil zusammen zu machen, weil sie hatten, die Zusammenkünfte waren immer bei einer Person zu Hause und manchmal haben sie auch dort übernachtet. Und wir haben auch ein Fotoalbum davon, wie sie einfach auch zusammen lebten und zusammen andere Sachen gemacht haben, als nur politische Eingaben und Petitionen und so weiter produziert haben. Für sie war dieser Teil auch ganz wichtig, zusammen zu sein und so produktiv zu wirken.
Und dazu zählen auch frohe Treffen, Vertrautes und zuweilen lautes Netzwerken.
Listen to the Archive.
In Belgium, I'm working as an archivist for the Archive Center on Women's History that's now existing for 30 years.
Zwischen Archivbesuchen berichtet Els Flower über The Archives und Research Center for Women's History in Brüssel, das nun seit 30 Jahren existiert. In diesem sehr kleinen Zentrum, spezialisiert auf die Geschichte von Frauen, Geschlecht und Sexualitäten, arbeiten drei Personen. Els wacht über die Sammlungen, berät und informiert BesucherInnen, die forschen oder Archivalien übergeben wollen. Und sie informiert auch eine größere Öffentlichkeit. Neben ihrer Arbeit als Archivarin ist sie auch in der Frauenbewegung aktiv. Zum Beispiel in einem Kollektiv Furia, das sehr bekannt ist im flämischen Teil Belgiens, weil es an jedem 11. November einen Frauentag organisiert. Der 11. November ist in Belgien ohnehin ein besonderer Gedenktag. Zunächst für das Ende des Ersten Weltkriegs und mittlerweile für alle Opfer von Kriegen nach 1914. Els Flower ist so froh, all die anderen Einrichtungen persönlich zu besuchen und Ähnlichkeiten und Unterschiede kennenzulernen und ihr Wissen weiterzugeben. Dabei werden Erinnerungen an eigene Bewegungserfahrungen wach. Das FF BITS zum Beispiel, das Ende der 1970er Jahre hier in Berlin gegründet wurde, erinnert sie an Rosa, eine feministische Bibliothek in Brüssel, etwa zur selben Zeit entstanden. Als sie die alten Fotos im FF BITS sah, meinte Els Flower, denselben Vibe zu spüren wie damals in der Rosa-Initiative in Belgien.
I feel with this Rosa initiative in Belgium.
So, and you got what you want here in Berlin now with the contact. Is
yeah.
it what you expected? What's happening here?
Yeah, certainly. It's very nice to meet up with the people and also to feel the urgency of being together.
Es ist einfach wunderbar, all diese Leute zu treffen und die Dringlichkeit von Gemeinschaft zu spüren. Denn alle haben das Gefühl einer gewissen Verwundbarkeit oder dass die Situation prekär ist. Sicher sind manche gesichert finanziert, aber es ist wichtig, sich zu treffen und dieses Wissen, all dieser Sammlungen, den Drive und die Energie in diesen Einrichtungen wirklich zu spüren. Und die Bedeutung dieser Organisation für jedes Land und die Geschichte und die der Bewegung zu sichern.
Das letzte Wort hat
Karin Alexander.
Ja, mit dem Gefühl, dass das, was wir als Idee hatten und wofür wir den Antrag gestellt hatten, dass das wirklich realisiert worden ist. Das sind immerhin 2 Jahre Vorbereitung bis zu diesem Abschluss gewesen. Und wir müssen ja bis August dieses Projekt abrechnen, Erasmus Plus. Und insofern ist das gut gelaufen. Ein gutes Projekt für IDA, für Meta-EU und für unser neues Netzwerk. Ne? Ja, die beste Erfahrung, ich habe davon ja gesprochen, war die, dass ich gesehen habe, dass die Arbeit in diesen feministischen Archiven, Bibliotheken und Infodoc-Stellen, dass diese Arbeit von weitergeführt wird, weil ich eben viele dieser oder fast alle Einrichtungen kenne aus einer Arbeit seit den 2000er Jahren. Und insofern kenne ich die Einrichtungen und Leute, die damals dort gearbeitet haben. Und auch wenn die jetzt ebenfalls in Rente gegangen sind oder die Positionen irgendwie anders gewechselt haben, dann freue ich mich so sehr, dass eben jetzt eine neue Generation am Start ist und wie die mit anderen Ideen für ein anderes Publikum diese Arbeit dort weiterführen. Und das ist wirklich ziemlich gut in dem Sinne, dass nämlich diese Einrichtungen untereinander stärker sind als jede einzelne. Ne? Und das betrifft auch ihre Position in ihrem Land, dass dieses Gefühl, dass mehrere da sind in anderen Ländern, dass das auch die eigene Arbeit national immer wieder motiviert und auch stärkt.
Das war die 11. Folge von Listen to the Archive. The Power of Networking. Eine Produktion vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Zu Gast waren Rakel Adolfsdottir, Karin Alexander, Laura Casellas, Els Flur, Andrea Gruber, Solange Jacquard, Nicole Probiac, Andrea Reisner, Marius Zierold. Schnitt und Mischung Christian Alpen. Sounddesign Azadeh Sandie. Gestaltet von mir Birgit Kiepe.
Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.